Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Und weil uns das Thema Finanzmarkt und Börse so viel Freude bereitet, treffen wir uns jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Lage an den Märkten zu sprechen. Ja, und die letzten Tage waren für uns ganz aufregend. Papa war nämlich hier bei mir in Bonn gewesen und wir beide waren zusammen in Köln, weil in Köln fand in den letzten Tagen über die ganze Innenstadt verteilt ein Riesen-Event statt. Ich spreche von der Digital X, ausgerichtet von der Deutschen Telekom, wurden dort sämtliche, ja, Digitalisierungslösungen besprochen und gezeigt. Es waren etliche Vorträge da und wir waren mittendrin dabei für euch. Papa, erzähl doch mal, was da so die Schwerpunktthemen waren auf dieser Messe.
Ja, eigentlich habe ich da genau das wiedergefunden, worüber wir ja eigentlich jetzt hier schon seit in den letzten Jahren eigentlich permanent reden. Also das Thema Zukunftstechnologien, wie wird nicht nur unser privates Leben, sondern eben auch das Lernen und vor allen Dingen natürlich auch der Beruf immer digitaler. Wie lässt sich das eigentlich mit den eigenen persönlichen Zielen am besten vereinbaren? Welche Möglichkeiten der Vernetzung gibt es? Was für neue Gadgets gibt es? Und ich muss gestehen, also manchmal stand ich ja da auch ein bisschen davor, wie so, okay, ich bin die Generation A und du wirst überflutet hier mit neuen Techniken und Technologien und Netz und sonst was. Und manchmal hinterfragt man schon, wo soll das eigentlich noch alles hinführen? Ist da auch die Selbstbestimmung, also auch die informelle Selbstbestimmung des Menschen eigentlich noch gewährleistet? Aber es ist natürlich total faszinierend, was da eigentlich zusammenkommt. Und du wirst es ja sicherlich auch gesehen haben und gehört haben bei den ganzen Vorträgen. Das Thema Cloud, das schwebt ja eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes über allem. Und ich weiß nicht, ich glaube, ein Redner hatte das ja auch gesagt, also in ein paar Jahren wird eigentlich nur noch alles über die Cloud abgewickelt. Und das ist natürlich schon eine sehr spannende Angelegenheit, wo ich aber allerdings sage, da muss man natürlich auch immer wieder mit Maß an die Sache rangehen, damit man jetzt nicht zum, ich sag mal so, in Anführungszeichen, zum Sklaven der Maschinen wird.
Ja, die Deutsche Telekom hat sich ja auch so ein bisschen das Thema, ja, alles von zu Hause aus und das Vernetzte untereinander eben auf den Hut geschrieben. Wir waren im Brandhaus, hieß das, also da, wo die Telekom ausgestellt hat. Und da war der Schwerpunkt vor allem auf einmal Homeoffice und auf digitale Bildung. Und gerade das Thema digitale Bildung wird ja in den nächsten Jahren doch nochmal ziemlich spannend werden, oder?
Das glaube ich auf jeden Fall. Also wir haben ja gesehen, wenn man zum Beispiel das deutsche Schulwesen sieht, ne, wir sind ja da vollkommen eigentlich unvorbereitet und nutzen überhaupt noch nicht die Ressourcen und Möglichkeiten, die eigentlich die Digitalisierung im Lernen möglich machen. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, das, was wir heutzutage, ich sag mal so ansatzweise schon sehen in der Schule dann vielleicht oder das, was wir da ja auch gesehen haben an neuen Geräten und Technologien und Lerntechniken, das wird uns ja wahrscheinlich das ganze Leben lang begleiten. Also es ist ja wirklich nicht nur so, wir lernen nur für die Schule und haben da lustige Notebooks und sonstiges oder riesen Bildschirme, sondern das wird uns ja, beziehungsweise den heutigen Schülern wird das ja das ganze Leben lang begleiten. Und da ist es natürlich unwahrscheinlich wichtig, dass da auch die richtigen technologischen Grundlagen, auch Wissensgrundlagen geschaffen werden. Also das ist ganz, ganz wichtig, denke ich mal. Das ist auch so ein zentraler Punkt. Und dass jetzt die Telekom und viele andere Firmen natürlich auch, wir wollen ja hier keine Werbesendung heute für Magenta machen, sondern eben viele andere Firmen auch, die da mit aufsetzen. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig.
Hast du denn etwas Bestimmtes für deine tägliche Arbeit als Finanzjournalist von der Messe mitgenommen?
Ja, eigentlich schon. Denn man merkt vor allen Dingen, und da müssen wir schon wieder auf die Telekom kommen, aber das ist, da folgt sie eigentlich nur dem Pfad, den zum Beispiel auch Firmen wie Google und Amazon schon beschritten haben, dass man wegkommt von dieser Strategie, ich muss alles im eigenen Haus machen, sondern es geht darum, hier im wahrsten Sinne des Wortes Open Source Plattformen oder Umgebungen zu schaffen, wo eben vor allen Dingen viele, viele Startups mit ganz speziellen Applikationen reinpassen können, sich im wahrsten Sinne des Wortes andocken können und die Telekom eigentlich nur noch als Vermittler oder der jeweilige Plattformbetreiber eigentlich nur noch als Vermittler zwischen den End-User und dem Technikanbieter fungiert. Und das ist natürlich aus meiner Sicht jetzt als Finanzjournalist eine ganz spannende Angelegenheit, weil wir werden halt dadurch weiterhin eine sehr aktive Startup-Szene bekommen oder weiterhin haben. Mhm. Und aus Startups, das wissen wir ja, kommen die wachsen und irgendwann brauchen sie auch mal noch mehr Kapital und irgendwann wollen die bisherigen Kapitalgeber dann aussteigen und dann geht man an die Börse und da kommen wir dann ins Spiel und deswegen, ich hatte letztens auch noch mal eine Liste gesehen, was für Startups sich sozusagen jetzt warm laufen für einen möglichen Börsengang in den nächsten 1-2 Jahren an die deutsche Börse. Da sind zum Beispiel auch hier, wird ja auch der eine oder andere kennen, diese Lern-Applikation Bubble.
Sprachen lernen meinst du doch, oder?
Genau, Sprachen lernen.
Ja.
Aber das ist bei Weitem nicht die größte und auch nicht die einzige. Und sowas bereichert natürlich den Kapitalmarkt ungemein, wenn da immer wieder frisches, nicht nur Kapital, sondern eben auch frische Ideen an den Markt kommen, womit sich Investoren halt beschäftigen können.
Und ja, vor allem eben auch Innovation halt, ne? Also genau. Ich meine, der Markt, der darf ja nicht stehen bleiben, Innovationen kurbeln das Geschäft an und dadurch wächst halt der Markt auch, ne?
Genau, wir sehen das ja jetzt zum Beispiel in Bereichen wie Electronic Payment, ne? Da hat jetzt JP Morgan hat sich jetzt bei Volkswagen eingekauft, also beziehungsweise bei Volkswagen Payments, das ist die bisherige konzerneigene Bezahlplattform, die natürlich auch auf der technologischen Ebene arbeitet und neue Ideen und Bezahlsysteme kreieren will. Und mit JP Morgan als neuen wahrscheinlichen dann Mehrheitsaktionär wird man sicherlich dann auch den Schritt nach draußen gehen. Genauso PayPal, die sich jetzt in Japan zugekauft haben im Bereich der Ratenkredite, die gerade zum Beispiel, die Statistik fand ich halt sehr interessant, die gerade auch bei Jüngeren sehr beliebt ist. Also so die Generation Z, Y, die Mid-Ager, wie man das ja immer so schön sagt, dann also bis
Millennials.
Ja, und da ist das wirklich sehr, sehr weit verbreitet und da sehr beliebt. Und da setzt PayPal eigentlich wirklich auf das richtige Pferd. Deswegen werden wir hatten jetzt nicht nur in der aktuellen Ausgabe von Future Money das mal ein bisschen angesprochen, sondern werden zum ganzen Thema Electronic Payment halt auch in der nächsten Ausgabe ein bisschen ausführlicher nochmal schreiben.
Mhm. Lass uns an dieser Stelle doch mal einen großen Schwenk in Richtung Markt machen. Da sah es ja in den letzten Tagen jetzt nicht gerade so rosig aus. Das ändert sich jetzt aber gerade wieder ein bisschen. Was war da los?
Ja, also in den letzten Jahren wackelte es schon relativ stark an der Börse. Also speziell auch natürlich im DAX, den wir ja jetzt auch so ein bisschen im Fokus haben. Der hat, glaube ich, von seinem Hoch so rund 400 Punkte verloren. Ja, was steckt dahinter? Vor allen Dingen die Sorge, dass die Europäische Zentralbank jetzt mit ihrer ultralockeren Geldpolitik auf absehbare, also auf nähere Zeit Schluss machen könnte. Und da war der heutige Donnerstag war da ein ganz wichtiger Termin, weil heute war nämlich EZB-Sitzung. Und im Vorfeld, wie gesagt, hatte man Sorge, dass hier irgendeine Ankündigung kommt in diese Richtung. In gewisser Weise kam sie auch. Also die EZB hat gesagt, also sie will vor allen Dingen bei dem Notfallprogramm PEP, will sie im zweiten Quartal die Anleihenkäufe etwas drosseln. Aber das scheint in einem Umfang jetzt dann zu passieren oder zumindest die Wortwahl war richtig gewählt, dass sich der Markt jetzt dann doch wieder keine Sorgen macht. Deswegen, bevor wir hier losgelegt haben, hatte ich nochmal auf die Kurse geguckt. Also da zeigte sich schon im DAX schon wieder ein bisschen Erholungspotenzial.
Mhm. Lass uns mal ein bisschen spezieller im deutschen Aktienmarkt bleiben. Keine 3 Wochen, da steht sie an, die große Bundestagswahl. Mhm. Wahrscheinlich die spannendste Wahl, die uns in den letzten Jahren über den Tisch gekommen ist. Wenn ich mich so daran erinnere, was letztes Jahr passiert ist in Amerika zur US-Wahl, hat das ja schon ziemlich viel mit den Börsen gemacht. Alle waren sehr gespannt. Die Wall Street war angespannt. Wie wird das alles mit dem Führungswechsel? Kann man etwas Ähnliches jetzt hier in Deutschland erwarten? Also was macht die Bundestagswahl und ein möglicher Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin mit der Börse?
Ja, also normalerweise sind Wahlen an der Börse nicht wirklich das große Thema. Es gibt ja, wie gesagt, dieses schöne Sprichwort, ne, politische Börsen haben kurze Beine. Also das heißt, die haben keinen langen Atem. Und die Börse sagt sich immer, egal wer da oben regiert, wir finden einen Weg. Und eigentlich gilt es als gesetztes Ziel beziehungsweise als Argument, man kann halt Wirtschaftswachstum zu erreichen, den Kapitalmarkt halt nicht abwürgen. Das liegt natürlich jetzt vor allen Dingen dann auch an der Gesellschaftsordnung, also sprich am Kapitalismus. Mhm. Wenn wir jetzt im Sozialismus oder sonst wo wären, wäre das natürlich alles ein bisschen anders. Deswegen spielten eigentlich so frühere Bundestagswahlen nicht so die ganz große Rolle, aber mittlerweile merkt man schon, dass es eine gewisse zunehmende Nervosität gibt. Denn wenn man jetzt so die letzten 1-2 Wochen verfolgt hat, wird ja vor allen Dingen dieses Konstrukt dann Rot-Rot-Grün als wirklich immer stärkere Option gesehen oder Wahrscheinlichkeit gesehen, dass die CDU als bisherige Regierungspartei und ich sag mal so Leitliniengeber nochmal in die Regierung kommt. Also die Wahrscheinlichkeit, die sinkt ja sozusagen von Stunde zu Stunde. Viele sehen eigentlich jetzt wirklich die SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten vorne. Und der schließt ja letzten Endes eine Koalition zum Beispiel mit der SED oder mit den Linken, wie sie sich ja heute nennen, weiterhin nicht aus. Und das ist dann natürlich eine Konstellation, wo sich die Börse dann doch anfängt, halt Sorgen zu machen, weil man nämlich vermutet, dass im Bereich Vermögenssteuern, Kapitalertragssteuern, Abgeltungssteuer sowieso dann Veränderungen anstehen, weil ein so ausgerichteter Staat immer Geld braucht und denkt, der Kapitalmarkt ist die Kuh, die sich am leichtesten melken lässt. Und deswegen ist es da halt sicherlich jetzt ein bisschen problematisch.
Und ja gut, aber es wird ja aktuell eine rot-rot-grüne Regierung ziemlich heiß gehandelt. Also da sind ja schon, ich glaube, ich habe heute erst gelesen, Gespräche, dass es darauf hinauslaufen könnte. Wäre das denn langfristig dann eine Problematik oder würde die Börse sich dann relativ schnell wieder fangen?
Naja, das kommt dann, wie gesagt, auf die Parameter drauf an, die dann gesetzt werden. Ich sag mal so, wenn es der SPD gelänge, im Bereich Finanzmarkt trotzdem noch die Hoheit zu behalten, da glaube ich schon, dass es zwar nicht einfacher wird, aber auch nicht viel schwerer. Die Grünen, die würden wahrscheinlich dann vor allen Dingen im Umweltschutz halt Druck machen. Das würde sicherlich einigen Unternehmen wieder größere Schwierigkeiten bereiten, aber ich glaube schon, dass der Kapitalmarkt damit relativ gut auf Dauer umgehen kann. Er bräuchte halt seine Zeit, das alles einzupreisen, neu zu bewerten. Und dann würden wir sicherlich dann auch die entsprechenden Reaktionen sehen, zum Beispiel Ausweichbewegungen in andere Branchen oder sogar dann eher in Branchen, die dann halt zu den Profiteuren gehören, wenn also so Umwelttechnologie, alles was mit Windkraft, überhaupt mit erneuerbaren Energien angeht. Da würden sich dann halt die Kräfte im Markt generell verschieben, was ja an sich jetzt nicht so schlimm ist. Man muss dann eben als Anleger darauf auch reagieren und sein Depot entsprechend neu ausrichten. Dass so eine Regierung dauerhaft, ich sag mal so, die Kurse nach unten drückt, Das glaube ich an der jetzigen Stelle nicht. Mhm. Allerdings würde ich jetzt vor der Wahl schon ein bisschen mehr zur Vorsicht raten und dass man vielleicht auch mal so den einen oder anderen Gewinn mitnimmt und ein bisschen Liquidität aufbaut.
Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Ja. Hast du noch ein paar Tipps dafür, wie Anleger sich jetzt vor der Wahl ja verhalten sollen? Außer Stop-Loss setzen vielleicht oder bei, ja, keine Ahnung, RWE zum Beispiel oder irgendwo anders.
Ja, also Stop-Loss ist ja nie verkehrt. Das sollte man ja in jeglicher Börsenlage machen, weil nur ein eingefahrener Gewinn ist tatsächlich ein Gewinn. Alles andere steht nur in den Büchern. Und auch die Verlustbegrenzung, also das sollte jeder eigentlich wirklich sehr sehr stark beherzigen. Wie gesagt, vielleicht schon mal so den einen oder anderen Positionen so ein bisschen reduzieren. Also wir haben hier auch in der Redaktion diskutiert, was ist denn so ein vernünftiges Maß an Liquidität? Und da würde ich mal sagen, wenn man so sein eigenes Depot beachtet, dass man momentan vielleicht so 20 oder 30% eher in der Liquidität erstmal hält, bis der ganze Budenzauber vorbei ist. Ja, und ansonsten muss man natürlich dran denken. Die Bundestagswahl ist für Deutschland natürlich sehr, sehr wichtig. In gewisser Weise auch für die europäischen Börsen generell, weil natürlich wichtige politische Weichenstellungen hierzulande auch in der EU ihre Wirkung entfalten. Aber ich glaube nicht, dass sich, ich sag mal so, ein amerikanischer Aktienmarkt davon großartig beeinflussen lässt. Also wir haben ja zum Beispiel im Future Money haben wir ja, glaube ich, ich würde es jetzt mal schätzen, so irgendwie so 90% in amerikanischen Aktien, weil da eben die ganzen Stars und Sternchen aus den Zukunftstechnologien natürlich vertreten sind. Hm. Und wir fühlen uns eigentlich mit dieser Gewichtung immer noch sehr, sehr wohl. Wir müssen dann halt nach der Bundestagswahl sehen, ob sich da in Deutschland jetzt die eine oder andere Chance oder vielleicht sogar das eine oder andere Risiko wieder ergeben. Ne? Deswegen, wer sein Depot besonders stark auf den deutschen Markt ausgerichtet hat, der sollte, wie gesagt, erstens mit Stop-Loss arbeiten, zweitens vielleicht die eine oder andere Position auch liquidieren und ein bisschen in die Liquidität selber reingehen. Wer natürlich mehr international oder mit entsprechenden regionalen Schwerpunkten in Amerika vertreten ist, ich glaube, der kann die ganze Sache erstmal ganz gelassen weiter beobachten.
Okay. Wo du gerade sagst, Stars und Sternchen, denke ich an unsere aktuelle Ausgabe von Future Money. Da geht es nämlich um das Thema Weltall. Mhm. Ihr habt da nochmal auf so ein paar Weltraumtechnologien und Unternehmen geguckt. Wenn ihr die neue Ausgabe noch nicht bekommen habt, dann guckt doch gerne mal in die Shownotes rein. Wir haben euch da den Link zum kostenlosen Probeexemplar einmal reingepackt. Könnt ihr gerne euch mal bestellen und einfach mal reinschnuppern. Ja, das soll's für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.